Also das Grundproblem zunächst mal ist, dass hier eins der relevantesten Theater im deutschsprachigen Raum, was eine Strahlkraft hat, auch international abgewickelt wird zugunsten von einem, ja, man muss es so sagen, im Wesentlichen Gastspielbetrieb. Was der Konplant ist in erster Linie kein produzierendes Haus, sondern es hat eher Ähnlichkeiten strukturell mit einem Festivalbetrieb.
Ich sprach schon mit dem Journalisten Jakob Heiner und der hat gesagt, dass die Struktur des Hauses grundlegend geändert wurde und sogar eben die Beschreibung des Hauses geändert wurde. Also das ist quasi so als Dachmarke Volksbühne zählt. Was können Sie dazu sagen?
Es ist eben so, dass die Zweckbestimmung im Wirtschaftsplan angepasst wurde, der Volksbühne, während eben vorher die Betonung sehr deutlich doch war darauf, dass es ein Ensemble- und Repertoire-Theater sein soll, wurde das jetzt durch weitere aufweichende Formulierungen ergänzt. Klaus Lederer, der Kultursenator, stellt das so dar, das sei sozusagen ein ganz normaler Vorgang und man habe sich einfach nur den Gegebenheiten damit angepasst. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat immer öffentlich bisher sich dahingehend geäußert, dass Derkon sich an seine Verträge halten soll und immer zumindest angedeutet, dass zu diesen vertraglichen Bestimmungen auch gehört, dass er ein Ensemble- und Repertoire-Theater betreiben soll. Und es ist schon bemerkenswert, diese Kehrtwende, dass das auf einmal eben als so ein ganz normaler Routinevorgang verkauft wird.
Im neuen Spielplan habe ich auch entdeckt, dass sehr viele Produktionen von außen eingekauft wurden. Also Jakob Heiner hat auch gesagt, 14 von 16 Produktionen seien nicht vom Haus selber, sondern nur eingekauft. Worin besteht das Problem darin und wie kommt das?
Erstmal ganz grundlegend gesagt, es ist ein künstlerischer Produktionsort weniger. Ja, das heißt also, wenn man einfach Produktionen einkauft, die anderswo entstanden sind und sie dann dort auch zeigt, das spricht nicht zwangsläufig gegen die Leute, die da was aufführen. Es spricht auch prinzipiell nichts dagegen, dass das stattfindet, also dass diese Leute zum Beispiel nach Berlin eingeladen werden und ihre Arbeiten zeigen können. Problematisch ist bloß, dass dafür eben dieses Theater abgewickelt werden musste mit seiner herausragenden Relevanz. Ich glaube, da steckt noch, da steckt schon was Tiefergreifendes dahinter. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass hier so etwas stattfindet wie ein Übergreifen der bildenden Kunst auf dem Theaterbereich. Das heißt, man kann das mal sagen, Kunst hat immer mit einem Material zu tun, was geformt wird. Theater hat die Besonderheit, dass dieses Material lebendige Menschen sind. Und in diesem Widerspruch zwischen Formung und so der eigenen Individualität der Menschen steht das Theater. Und mein Eindruck ist, die Volksbühne Berlin, wie sie jetzt heißt, unter Chris Derkon, geht eher in die Richtung der Form. Das wurde also auch immer angekündigt. Die Künstler, die bei uns arbeiten, die haben gemeinsam das Interesse für Form und so weiter. Das heißt also, genau diese lebendige Individualität tritt in den Hintergrund. Und das führt einen dazu, dass man unterschiedslos eben als Theater betrachtet, Filmvorführungen, Installationen und so weiter. Sachen, die, oder die Veröffentlichung eines Computerspiels, auch das ist eine Premiere angeblich. Das sind alles Sachen, die ja Teil eines Beiprogramms sein könnten, aber eben nicht der theatrale Kern. Und was da jetzt passiert, wenn man diese Produktion einkauft, ist ja, die können dann nur ein paar Mal gezeigt werden. So, also en suite im Unterschied zu einem Repertoirebetrieb. Also der Unterschied ist ja, habe ich jetzt sozusagen jeden Tag wechselnde Bespielung von so einem Haus oder zeige ich eine Produktion so und so oft hintereinander und dann ist sie erstmal weg. Was die da jetzt machen, ist ihrem Selbstbekenntnis nach eine Mischung aus beiden. Das heißt, sie machen en suite, aber halt mehrmals im Jahr. Das heißt einfach, bestimmte Gastspiele werden einfach öfter eingeladen und werden dann da viermal gespielt oder so, verschwinden wieder und kommen dann im nächsten Quartal wieder. Das heißt also auch, man hat eine ganze Menge von Schließtagen. Das kann man auch jetzt schon sehen, dass an diesem Theater extrem wenig gespielt wird momentan. Also die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz wird im Moment noch gar nicht bespielt, abgesehen jetzt von den Besetzern.
Aber könnte das jetzt nicht auch finanziellen Aufschwung bedeuten?
Also das Erste ist mal, immanent, das ist relativ kostspielig, dieser Gastspielbetrieb. Also wenn man die Leute dann immer dafür bezahlen muss, dass sie da extra von weit her anreisen, wenn immer die Bühnenbilder hin und her transportiert werden müssen, obwohl so viel Bühnenbild gibt es bei diesem Produkt wohl noch nicht. Jedenfalls entstehen da eine Menge Extrakosten gegenüber einem wirklich selbstproduzierenden Theaterbetrieb. Jetzt mal abgesehen von dieser Frage, bringen die jetzt extra Geld oder nicht, es ist ein sehr kunstfernes Argument natürlich. Die entscheidende Frage ist ja, wird hier relevante Kunst gemacht? Passiert hier relevantes Theater und nicht so sehr werden jetzt hier neue Gelder generiert? Das ist ja kein Selbstzweck.
Und die Frage, passiert hier relevantes Theater, können Sie klar mit einem Nein beantworten?
Ich würde mich nicht anmaßen, das pauschal über alle Arbeiten, die da gezeigt werden, zu sagen, nein. Der entscheidende Punkt ist vielmehr, passiert relevantes Theater im Sinne von, wird relevantes Theater wirklich da produziert? Ist das eine selbstproduzierende Institution? Das ist jetzt im Kern mal der Punkt, den ich deutlich machen möchte. Und dann gibt es einfach alle möglichen Künstler, die ja auch in ihrem Feld interessant sein mögen, die aber eigentlich keine Theaterkünstler sind. Das spricht auch nicht gegen sie und spricht auch nicht dagegen, dass sie ihre Arbeiten machen können und spricht auch nichts dagegen, dass diese Arbeiten Teil eines Beiprogramms von so einem Haus sind. Nur problematisch ist, wenn eben das Programm hauptsächlich aus solchen Beiprogrammbeiträgen besteht.
Also Dercamp hat ja in den letzten Wochen sehr mit Kritik zu kämpfen. Wieso bekommt Dercamp so viel Hass ab und nicht die Leute, die wirklich dahinter stecken?
Also erstmal, glaube ich, muss man Mobbing und Kritik voneinander unterscheiden. Dercamp und auch bestimmte Journalisten, die das dann aufgenommen haben, haben das öffentlich so dargestellt, als wäre das, was da stattfindet, eben in erster Linie Mobbing. Da werden halt so zwei verschiedene Dinge miteinander gleichgesetzt. Dercamp erzählt immer gerne, dass ihm ein Scheißhaufen vors Büro gesetzt worden sei. Das ist natürlich bedauerlich und auch nicht ein adäquates Mittel der Auseinandersetzung. Aber es wird dann das oft in einem Zuge genannt, mit also wirklich sachlich begründeter Kritik. Und man sollte vorsichtig sein, das durcheinander zu werfen. Dercamp und Piekenbrock werden ja durchaus zu Recht kritisiert. Sie sind ja, also Piekenbrock ist die Programmdirektorin. Sie sind ja beide verantwortlich für die Art, wie sie das Haus jetzt umstrukturieren und für die Programmentscheidungen, die sie treffen. Darüber hinaus ist natürlich richtig, dass auch die politisch Verantwortlichen kritisiert werden müssen für diese Entscheidung, weil klar, Dercamp macht halt, was er kennt als Museumskurator, auch Piekenbrock macht, was sie kennt als Festivaldramaturgin. Die versuchen halt ein Konzept an einem Ort zu realisieren, der dafür nicht geeignet ist. Und natürlich ist auch wichtig, in der Kritik die politisch Verantwortlichen für die Misere zu adressieren. Das wäre eben zum einen Tim Renner als der ehemalige Kulturstaatssekretär und zum anderen der regierende Bürgermeister Michael Müller. Und nun ist ja so, Klaus Lederer hat zu Beginn seiner Amtszeit, der Kultursenator, angekündigt, er wolle die Entscheidung überprüfen. Dann hat er relativ schnell umgeschwenkt und gesagt, nee, das ist jetzt auch mein Intendant, da kann man nichts machen. Wenn aber die Politik nicht handelt, dann droht hier die unwiderrufliche Zerstörung von Strukturen, von Produktionsstrukturen. Und am Ende kann man womöglich das Haus wirklich nur noch, wie das Frank Kraftoff mal formuliert hat, als Badeanstalt gebrauchen.
Der Widerstand in der Bevölkerung ist ja jetzt, also vor allem auch gegen Dercamp, aber eben auch gegen die neue Spielzeit generell, gerade jetzt wieder gestiegen. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, am Freitag besetzte eine Gruppe von Aktivisten unter den Namen Glitzer und Staub die Volksbühne. Die haben da ein Anti-Gentrifizierungszentrum gegründet und planen jetzt in einer Kollektivintendanz einen eigenen dreimonatigen Spielplan, wo zum Beispiel auch Dirk von Lotzow von Turkotronic mit dabei sein soll. Dercamp und Lederer haben sich zwar zunächst positiv über die Idee der Aktion geäußert, also quasi sich gegen die Gentrifizierung in Berlin zu stellen. Dies dürfe aber nicht mit einer Besetzung der Volksbühne einhergehen. Und zudem behindere diese Aktion ja auch die Proben für die aktuell laufende Spielzeit. Wie bewerten Sie diese Aktion?
Also der erste Punkt ist mal, dass diese Aktion stark dafür angegriffen wird, dass sie geltende Gesetze verletzt. Mit der Art von Argumentation kann ich relativ wenig anfangen. Ich würde erstmal unterscheiden, was ist legal und was ist legitim. Also das tatsächlich, es gibt im Moment auch eine Pressekampagne, die ziemlich stark erinnert auch an Pressekampagnen anlässlich anderer Besetzungen. Also wo dann das bisschen dazu geht, dass man den Besetzenden quasi Gewalttätigkeit unterstellt, weil sie sich unterstehen, geltendes Eigentumsrecht zu verletzen. Bis hin zu, dass man so tut, wie eigentlich ist der nächste Schritt die Guillotine. Also solche Art von Unterstellungen sind tatsächlich in der Berliner Presse gebracht worden. Das ist mal die eine Seite. Was jetzt den Charakter der Besetzung selber angeht und wie das zu bewerten ist, ich glaube, da muss man jetzt abwarten, was die konkret machen. Also das, was ja auch der Con sich immer ausgebeten hat, man muss doch erstmal abwarten, was ich hier konkret tue. Vielleicht muss man das denen auch zugestehen.
Jetzt hat ja die Petition nicht so ganz funktioniert. Also die 40.000 Unterschriften wurden zwar gesammelt und es gibt auch sehr viele Leute, die sich dagegen erhoben haben, aber letztendlich ist ja nichts passiert.
Ach, das würde ich gar nicht so bewerten. Die Petition hat einiges an Wirbel gemacht. Politisch Verantwortliche haben sich gedrängt gefühlt, angesichts dieser Petition auch Stellung zu beziehen. Mehr war damit auch gar nicht zu wollen. Das ist ja erstmal nur eine Unterschriftensammlung im Internet, die nicht irgendeine Art von rechtlicher Verbindlichkeit hat. Also einfach Aufmerksamkeit zu generieren, die Debatte anzustoßen, das war ja meines Erachtens das Ziel dieser Petition und das hat sie schon erreicht.